Wir danken dir, dass du diesen Weg gegangen bist, Herr, damit wir Leben haben, damit wir Freiheit haben, damit wir mit dir in Beziehung treten können, damit wir nicht weiter in die Irre gehen, sondern dass wir in der Beziehung zu dir wachsen und reifen, dass wir zur vollen Mannesreife, sagt Paulus einmal, heranreifen. Ich danke dir, dass du so viel dafür getan hast. Ich bete, dass du jedem Einzelnen heute dein Wesen offenbarst, Herr, dass du mich gebrauchst. Es geht nicht um mich, es geht nicht um irgendeinen von uns, es geht um dich. Und Herr, wenn wir dich haben, dann haben wir alles. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, wow. Heute ist wieder mal ein emotionaler Moment für mich. Das, ja, gibt es ja ab und zu. Ich möchte heute mal über ein ganz anderes Thema predigen, als man es jetzt von den Reihen her zuletzt hatte. Also hat Zusammenhang, definitiv. Ja, ich meine, das ist irgendwie klar. Wir reden immer irgendwie auch von Gott und von Jesus und vom Vater, vom Heiligen Geist. Ganz klar. Aber ein bisschen tanzt es auch aus der Reihe. Denn also ich habe jetzt mal die letzten Predigten auch nochmal Revue passieren lassen. Die haben mir auch Anschluss zu diesem Thema gegeben. Aber, lieber Vater, also zum einen kam ja erst vor Ostern, sehr passend, die Reihe über die Sünde. Für mich stach heraus dann auch die letzte Predigt, wie gehe ich denn eigentlich als neuer Mensch, so hat es ja der Timo hier gepredigt, mit der Sünde um. Weil klar, und das hat er, finde ich, auch schön rausgestellt, die Versuchungen gibt es ja trotzdem noch. Ja, also wir wissen, Jesus hat eigentlich die Kraft und die Macht der Sünde gebrochen. Wir können frei sein, wir haben es gerade gesungen. Auf der anderen Seite kommen trotzdem Versuchungen und immer wieder muss man auch die Entscheidung treffen. Und eine Predigt, die für mich besonders, also mich besonders angesprochen hatte, war vom Rees hier, die Predigt über Freiheit. Und da hat er herausgestellt, die Freiheit kommt daher, dass wir in Beziehung mit Gott leben. Also es geht nicht darum, ob wir jetzt auch immer den Sabbat ordentlich gehalten haben oder solche Dinge. Es geht um diese Verbindung zu Gott. Und dann kam natürlich Ostern. Und das baut natürlich sehr schön darauf auf. Denn Ostern ist ja genau das Fest, an dem wir uns erinnern, auf welcher Grundlage überhaupt diese Freiheit möglich ist. Und dann kommt natürlich dazu, ich bin zum dritten Mal Vater geworden, also irgendwie liegt es in der Natur der Sache auch mal, Dankeschön, Dankeschön, in der Natur der Sache, dass man auch mal über die Vaterschaft Gottes predigt. Und ein wirklich für mich sehr markantes Gespräch, das kam tatsächlich jetzt sehr passend, für diese Predigt, ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich hatte gestern mit meinem Sohn noch Diskussion, wie das halt auch mal üblich ist, dass man auch mal nicht immer einer Meinung ist. Und da war es tatsächlich so, dass es war ein tolles Gespräch für mich, weil er kam aus sich raus und hat mir Dinge gesagt, wie er sie wahrgenommen hat und ich konnte Dinge richtigstellen. Ich konnte ihm Dinge erklären, wie sie gemeint waren, wie ich ihn sehe und so weiter und so fort. Und das war für mich eben auch nochmal das Paradebeispiel von dem, was ich glaube, dass Gott eigentlich bei uns im Leben auch tun möchte. Er möchte unser Vater sein. Er möchte uns an der Hand nehmen, er möchte uns Dinge erklären. Er möchte uns helfen, Dinge hinzubekommen. Und das baut insofern auf jeden Fall auf diese Predigt, wie gehe ich mit Sünde um? Also, um das kurz und knapp schon mal vorwegzunehmen, die Art, wie ich versuche, mit Sünde umzugehen, ist ganz simpel und einfach. Ich versuche, mir von Gott helfen zu lassen. Und ich erlebe, dass Gott hilft, dass Gott wirklich frei macht. Natürlich gibt es Wartezeiten, natürlich gibt es Zeiten, in denen man das Gefühl hat, oh, jetzt irgendwie wäre mal der Durchbruch ganz schön. Das gibt es. Aber auf lange Sicht gesehen kann ich nur sagen, was für ein Unterschied. Was für ein Unterschied, ob Gott einem hilft oder nicht hilft. Ja, wie Tag und Nacht. Ich habe eine Bibelstelle zum Einstieg mitgebracht, die auch noch mal ein bisschen veranschaulichen soll, dass es eben nicht immer so auch einfach ist. Also auch mit Gott, das können wir gleich übertragen. Wir sehen hier in Malachi 3, Verse 22 bis 24, haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose. Also klar, Malachi war ein Prophet im Alten Testament, der erinnert das Volk ans Gesetz. dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen geboten habe. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Also das ist natürlich jetzt auch ein krasser Abriss, wenn man guckt. Also erstmal, wir sind beim Gesetz. Sagt, erinnert euch an Mose, dann sagt er Elia, da sind wir bei den Propheten. Und jetzt sagt er dann ja im Prinzip, ja, ist jetzt die Frage, ob diese Stelle auch eben auf Johannes zum Beispiel den Täufer zu münzen war. Ja, Jesus hat ja einiges über Elia auch auf ihn ausgelegt. Aber es ist schon im Prinzip ein Abriss vom Gesetz, also vom ersten Bund bis quasi zum zweiten Bund, kann man sagen, ja, über die Propheten. Und das heißt, da steckt natürlich eine ganze Menge drin. Aber was ich heute rausgreifen möchte, ist dieses Problem zwischen Kindern und ihren Eltern. Ich will jetzt mal komplett auf Eltern auch münzen, weil es geht ja nicht nur um den Vater, sondern auch die Mutter ist ja eine sehr prägende Rolle. Und die eine oder andere Stelle in der Schrift weist Gott auch mütterliche Eigenschaften zu. Klar, es geht, ich habe gesagt, aber lieber Vater, aber auch die Mutter ist hier nicht ausgeklammert. Denn Gott ist ja nicht zwei, ne, männlich und weiblich, sondern er ist ja geschlechtslos. Das heißt, er kann beide Seiten sozusagen bedienen. Also diese Beziehung zwischen Vätern und Söhnen, vielleicht insbesondere, aber natürlich genauso zwischen Töchtern und Vätern oder Söhnen und Müttern und so weiter, ist natürlich logischerweise, das liegt in der Natur der Sache, eine sehr wichtige Beziehung. Weil im Prinzip wir alles, was, und das sehe ich jetzt bei meiner Tochter, alles, was wir irgendwie mal irgendwann können, haben wir einfach erstmal unseren Eltern in der Regel zu verdanken. Natürlich gibt es da auch Beispiele, wo das gravierend schiefgelaufen ist und wo es sehr tragisch verlaufen ist. Und insbesondere für Menschen, die vielleicht eine schwierige oder vielleicht sogar nicht vorhandene Beziehung zu ihren Eltern hatten, ist vielleicht diese Predigt auch ein Trost, weil Gott ist unser Vater. Wir haben einen Vater im Himmel, auch wenn wir unsere leiblichen Eltern nicht kennen. Ja, aber wir haben einen Vater im Himmel. Aber diese Beziehung ist natürlich auch nicht immer einfach. Und ich weiß nicht, wie es euch da so durchschnittlich geht, wenn man im Schnitt guckt, aber ich habe immer wieder Punkte, bei denen ich auch mit Gott anfange zu diskutieren. Und ich sage, Gott, es passt mir jetzt so nicht so, wie du das jetzt sagst, ja, wie das in der Schrift steht oder wie vielleicht deine Erwartung ist. Manchmal denke ich vielleicht auch nur, dass es Gottes Erwartung ist. Manchmal irre ich mich vielleicht auch, aber ich denke, in vielen Fällen weiß man ja schon auch, was richtig ist und hat vielleicht keine Lust, das genau so zu machen. Ja, also ich habe es jedenfalls öfters erlebt und ich muss sagen, ich bin Gott da sehr dankbar, dass ich mit ihm darüber reden darf, wenn ich anderer Meinung bin. Ja, der Abraham hat es auch gemacht und letztlich ist es auch eine Hilfe Gottes. Er hält das aus, wenn wir anderer Meinung sind. Ja, auch mit Jona. Jona ist auch ein ganz tolles Beispiel, wie Jona total beleidigt ist, ja? Wie man das vielleicht als Eltern auch schon mal von seinen eigenen Kindern erlebt hat. Und wie Gott ihm nachgeht, mit Geduld, ihm noch ein Beispiel macht. Er lässt doch diese Staude wachsen und dann lässt er sie eingehen und sagt ihm, guck mal, du ärgerst dich über die Staude. Soll ich denn einfach diese Stadt so einfach verkümmern lassen? Ja, also eigentlich auch hier wieder ganz liebevoll mit viel Hintergedanken, wie kann ich das dem Jona jetzt vermitteln? Total pädagogisch wertvoll, könnte man vielleicht sagen, ja. Gott ist ein Vater. Und das, was wir vielleicht bei unseren irdischen Eltern nicht bekommen haben, weil sie es aus irgendeinem Grund vielleicht selber auch nicht bekommen haben, oder, das kann Gott auffüllen. Den Mangel kann Gott auffüllen. Und diesen Mangel, den sehen wir hier an der Stelle. Also Gottes Wunsch und Gottes Wirken geht darauf hin, dass Väter und Söhne, also auch Töchter und Mütter und so weiter, wieder zusammenkommen. Dass diese Beziehung wieder hergestellt wird. Dass wieder eine Herzensbeziehung möglich ist. Und wenn wir uns das anschauen, ich habe das schon ein bisschen angekündigt, warum ist jetzt die Beziehung zu Gott als Vater dann auch so wichtig? Also erstens mal, die Eltern vermitteln uns eine Grundgesinnung und Werte. Also gewisse Einstellungen meines Vaters, die kann ich bei mir mittlerweile ganz eindeutig identifizieren. Ja, mein Vater ist Ingenieur, das heißt, er ist funktionsorientiert und er ist daran orientiert, dass Gegenstände sachgerecht gebraucht werden für den Zweck, für den sie auch gemacht sind und nicht um irgendwas anderes zu tun, weil es meistens schief geht und Dinge kaputt gehen und so weiter. Ja. Und ja, das sind Dinge, da merke ich ganz deutlich, da habe ich auch einen gewissen Fokus drauf. Ja, wenn ich meinen Jungs sage, so, aber das wird damit jetzt nicht gemacht. Ja, also ihr macht das jetzt nicht kaputt. Da weiß man schon, okay, das wurde mir irgendwann auch mal so gesagt. Ja, nicht kaputt machen. Ja, und andere sind da vielleicht, klar, ich meine, wenn man ständig was Neues kaufen muss, ich glaube, da sind alle Eltern froh, wenn das nicht nötig ist. Aber ich würde sagen, mein Vater hatte da schon einen besonderen Fokus drauf. Nur als Beispiel. Also diese Gesinnung, ja, die hat Vor- und Nachteile. Die hat Vor- und Nachteile. Man kann auch damit zu streng sein, man kann damit auch ungerecht sein. Gott ist aber nicht ungerecht. In nichts. Natürlich weiß Gott auch, was richtig ist. Natürlich macht das auch keinen Sinn, Dinge einfach kaputt zu machen, mutwillig. Oder seinen Kindern nicht beizubringen, dass man Dinge pflegen muss. Weil die müssen ja irgendwann auch mal ihre eigenen Sachen kaufen und pflegen. Und dann werden sie schon merken, oh, das kostet ja alles Geld. Und da muss ich ja für arbeiten. Und dann ist ja gut, wenn sie gelernt haben, achte auf deine Dinge, pflege sie, dass du dir nicht ständig neue Sachen kaufen musst. Und dennoch kann diese Prägungen in uns Fehlstellungen ganz tiefer Natur hervorgerufen haben. In unseren Einstellungen, in unserem Mindset, in unserer Einstellung zu uns selber, in unserer Einstellung zu anderen. Da kann ganz viel schiefgegangen sein, ohne dass das irgendwie aufgefallen ist. Das merkt man manchmal immer dann erst, wenn Gott einen dann mal auf Dinge hinweist. Wenn er dann mal zeigt, guck mal, warum bist du da so ungeduldig oder warum bist du da so unbarmherzig oder was ist denn hier? Das kann sein, dass wir das einfach übernommen haben, ohne es zu merken. Und Gott möchte das natürlich beheben, er möchte es korrigieren. Ja, gar nicht, um uns irgendwie damit zu zeigen, wir seien so schlecht. Nein, im Gegenteil, einfach um uns zu helfen. Diese Fehlstellungen verursachen Probleme in unseren Beziehungen mit anderen Menschen, die verursachen Probleme in unserem eigenen emotionalen Haushalt. Und Gott möchte das nicht. Er möchte nicht, dass wir da immer leiden oder Leid verursachen. Und wir wissen alle, es ist nicht immer leicht, aber meine Erfahrung ist, Gott hilft. Und deswegen eben insbesondere Gott als Vater, der uns wieder umerzieht, so ein Stück weit, der uns vielleicht einen anderen Horizont zeigt, der uns vielleicht Dinge, Lichter aufgehen lässt, bei denen wir merken, ach, so kann man das auch sehen. Ha, hätte ich es früher gewusst, gell? Also das ist tatsächlich aus meiner Sicht so eine der wichtigsten Dinge, die der Vater tut, dass er uns hilft, Dinge zu reflektieren, dass er uns in der Beziehung mit ihm ganz sanft korrigiert. Und Erziehung gelingt ja auch immer nur dann, wenn auch der Aufbau einer gesunden Beziehung zwischen Kindern und Eltern gelingt. Also in dem Moment, wo meine Kinder an dem Punkt sind, so dass sie sich ja, aus Frust oder aus dem Gefühl, dass sie von mir nicht gehört werden, von mir abwenden im Herzen, da kann ich lange auf sie einreden, einbrüllen, von mir aus auch. Es wird nichts verändern, sondern den Zugang als Vater muss ich immer über eine gesunde Beziehung hinkriegen. Dann glauben sie mir, dann nehmen sie, was ich sage, ernst, weil sie das Gefühl haben, ich möchte ihnen helfen und ich möchte ihnen etwas beibringen und ich möchte ihnen etwas zeigen, was sie noch nicht wissen können. Ja, und wenn ich das schaffe, und das schaffe ich nicht immer, das weiß ich ganz genau, aber ich bin natürlich immer bemüht, dann kann auch eine gute Prägung entstehen. Wenn ich es nicht schaffe, dann kann was ganz Blödes passieren. Nämlich, meine Eltern sagen mir zwar das Richtige, aber weil ich mit ihnen nicht klarkomme, lehne ich das Richtige ab. Und das kann richtig massive Krisen und Probleme im Leben auslösen, je nachdem, was es halt ist. Es gibt Kleinigkeiten, da ist es nicht so wild, aber wenn ich irgendwelche Grundprinzipien des Lebens nicht akzeptieren kann, weil ich sie von meinen Eltern nicht annehmen konnte, dann rebelliere ich immer gegen etwas, was gut für mich wäre. Ja, ist auch logisch, wo das hinführt. Das kann nicht zu einem gesunden Leben auf Dauer führen. Und man wird dann es auf die, wie man so schön sagt, harte Tour vom Leben lernen müssen. Und das ist nicht immer schön. Das kann auch viele, ich sag mal, Zerbrüche nach sich ziehen, die man sich vielleicht hätte sparen können, wenn es die Eltern geschafft hätten, es einem nahe zu bringen. Und deswegen ist auch oft eben Heilung notwendig. Heilung von Vater- und Mutterwunden durch Gott, den Vater, damit sich gesundes Beziehungs- und Sozialverhalten bei uns wieder einstellen kann. An den Punkten, wo wir vielleicht einfach aus Verletzung, aus Frust Dinge ablehnen. Und dann durch Gottes Liebe, durch Gottes Trost wieder annehmen können und akzeptieren können. Denn, und das ist jetzt wichtig, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, wir können Wunden und Fehlentwicklungen aus unserer Elternbeziehung, auch aus anderen Beziehungen, aber insbesondere aus den Elternbeziehungen, weil die ja gleich von Anfang an so stark sind, schon als Baby, nicht, und ich habe in Klammern gesagt, allein durch Bibelstudium, Disziplin, prophetische Eindrücke oder sonst irgendetwas ausgleichen oder kompensieren. Also wenn da in der Seele wirklich, ich sag mal, wie eine Art, nehmen wir mal das Beispiel Verkrüppelung wäre. Nehmen wir an, ich hätte mir das Bein gebrochen und es schief wieder zusammengewachsen. Ja, das Bein ist halt schief. Da kann ich noch so viel trainieren, ich werde niemals Olympiasieger im Sprint werden. Ja, vielleicht bei den Paralympics, aber nicht bei denen, die normal gerade Beine haben. Ja? Oder vielleicht, ja, weiß nicht, ob das schiefe Bein jetzt das beste Beispiel ist, aber ihr könnt es euch vorstellen, wenn da eine Fehlstellung ist, dann bewirkt es einen Nachteil. Dann bewirkt es auch eine ungesunde Belastung, dann habe ich vielleicht auch öfters Schmerzen, dann habe ich Folgeprobleme. Und genau wie das bei dem Körperlichen ist, so ist es auch bei der Seele. Ja, wenn da Verwundungen nicht aufgearbeitet sind, dann gibt es Bereiche in mir, die sind nicht belastbar, weil das kann man sich vorstellen, wenn ich irgendwo eine Schürfwunde habe und ich lange drauf, dann tut es weh. Wenn ich da keine Schürfwunde habe, ja, kein Problem, ist belastbar. Wenn ich aber eine Wunde habe, ist es nicht belastbar. Also wir brauchen dann Heilung. Da können wir noch so lange Bibel studieren und alles genau wissen und ganz genau wissen, wie Jesus das ja damals gemeint hat und so weiter. Ja, oder der Herr hat zu mir aber gesagt, ja, das mag sogar sein, dass Gott zu dir gesprochen hat, aber die Belastbarkeit wird nicht dadurch wiederhergestellt, dass du etwas weißt, egal woher, sondern die Belastbarkeit wird dadurch hergestellt, dass etwas heilt. Und da gibt es diesen Terminus innere Heilung. Und die kommt vom Vater tatsächlich. Der Vater tröstet. Gott, der Vater ist jemand, deswegen gibt er uns auch einen neuen Beistand, einen Tröster, seinen Geist, kommen wir auch noch drauf, weil er in uns wirken will, in uns heilen möchte, in uns Dinge wiederherstellen möchte. So, jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen auf die Bibel kommen. Ja, das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Klar, da gibt es natürlich auch andere psychologische Meinungen und noch Feinheiten und so weiter. Aber ich denke, das, was ich gesagt habe, ist zumindest soweit einleuchtend, dass man sagen kann, na gut, komplett falsch wird es nicht sein. Aber jetzt wollen wir auch noch mal in die Bibel schauen. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Gott hat durch Jesus nicht nur einfach unsere Sünde hinweggetan, was ja eigentlich schon bombastisch ist, er hat uns wieder in eine Beziehung mit ihm gebracht. Er hat den Zustand, der im Garten Eden war, zumindest geistlich wiederhergestellt. Klar, körperlich noch nicht, wir sind noch nicht wieder bei ihm, ne, face to face sozusagen, aber geistlich, sagt Paulus, drückt es sogar mal so aus, er hat uns mitsitzen lassen an himmlischen Örtern mit Jesus. Also so, als würden wir mit Jesus zur Rechten Gottes sitzen. Und damit meint er natürlich diese geistliche Verbindung, die wir haben. Und zwar eine direkte, wie wir hier lesen. Also nicht nur, okay, Jesus ist der Mittler, ich rede mit Jesus, Jesus redet mit Gott. Sondern wir selbst sind Kinder. Jetzt kommen wir gleich noch krasser drauf. Also wir steigern uns jetzt quasi von den Bibelstellen her. Kinder rufen ihren Vater an. Also ich glaube, das ist ganz natürlich, wenn wir noch ganz klein sind, da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Mama oder Papa werden schon irgendwie helfen. Also ich denke, die meisten von uns haben es so erlebt, wenn ich sage, Mama, Mama, dann macht Mama auch irgendwas, dann tut sie auch was. Dieses Zutrauen muss man Kindern eigentlich gar nicht beibringen. Man kann es ihnen natürlich abtrainieren, indem man sie fortwährend enttäuscht. Dann werden sie irgendwann enttäuscht und bitter und wenden sich ab. Aber wenn sie erleben, dass Eltern bereit sind zu helfen, dann werden sie nicht zögern, wenn sie Hilfe brauchen, auch Mama oder Papa zu bitten. Ja? Und das sehen wir tatsächlich auch so, dass Paulus das aufgreift und das in Bezug auf die Beziehung zu Gott so auslegt, dass er sagt, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Und Abba, ich denke, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, das ist im Prinzip sozusagen die hebräische Koseform von Vater, Avraham, ja, der Vater vieler Völker, da haben wir es auch drin, also das taucht öfters auf, zum Beispiel der Name Abigail kommt auch daher, ja, da ist immer wieder diese AB, das ist immer Papa, oder besser gesagt Vater, und in diesem Fall hier eben die Anrede, die Koseform Papa, Abba. Also wir reden ihn nicht nur an mit ehrwürdiger Vater, wenn es euch denn beliebt, würdet ihr denn gedenken, mir zu helfen, ja, das ist sehr direkt wie ein Kind. Ein Kind wird niemals zu sein, also das früher war es anders, klar, die Sitten, und dann wurde es den Kindern antrainiert, aber von sich aus würde ein Kind niemals sagen, sehr geehrter Herr Vater, ja, das muss man denen schon aufzwingen, den Kindern. Die würden sagen, Papa, juhu, ja, und das ist, finde ich eigentlich, da liegt eine Schönheit drin, ein Zutrauen, eine Ungetrübtheit, ein Verlassen auf die Eltern, das manchmal tatsächlich auch wahrscheinlich sogar überdimensioniert ist. Also wir sind ja nicht Gott als Eltern, wir sind ja auch nur Menschen. Aber für die kleinen Kinder ist es, als wären wir Gott. Als könnten wir alles. Ja? Papa kann alles reparieren, Papa kann alles. Papa kann natürlich überhaupt nicht alles und er kriegt auch nicht alles hin. Ja? Und das ist dann dieser Weg. Ja? Da müssen wir als Eltern hier auf der Erde natürlich auch dann manchmal darauf hinweisen und sagen, ja, das tut mir leid, auch ich mache Fehler. Ich bin nicht Gott, der Vater im Himmel. Der macht keine Fehler. Und dann geht es in Vers 16 weiter. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Oder ich habe es mal umgedreht, dass wir Gottes Kinder sind. Ja, also das ist austauschbar. Die Reihenfolge ist hier nicht sozusagen zwingend erforderlich. Warum drehe ich es um? Kind Gottes, das kann wie so ein Titel klingen, fand ich. Ja, so also sagen, okay, ja, du glaubst an Jesus, check, bist ein Kind Gottes, zack. Ja, so. Es geht ja nicht um einen Titel, es geht ja nicht um einen Stempel, sondern es geht ja um eine Beziehung. Also ich habe wirklich einen himmlischen Vater. Das ist mein Vater. Und den darf ich auch so empfinden. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber mein Vater war schwierig, ich will Gott so nicht empfinden, dann sagen, ja gut, dann gerade dann ist es doch wichtig, dass du Heilung erfährst dadurch, dass du erlebst, was für ein Vater Gott ist. Das ist ja der Traumvater. Ja, das ist ja klar, auch der uns auch herausfordert, auch er erzieht uns, aber er tut das ja nicht wie unsere Väter. Wie heißt es einmal in der Schrift, ich glaube in Jakobus ist es, ja, dass unsere Väter uns nach Gutdünken gezüchtigt haben, ja, so, aber wie viel mehr sollten wir uns Gott unterordnen, der ja keine Fehler macht. Ne? Also ja, irdische Väter, da hapert's. Das sind auch gefallene Wesen, auch Sünder, nicht, wenn sie gläubig sind, dann sind sie keine Sünder mehr und trotzdem sündigen sie noch und machen Fehler. Wir sind aber Kinder eines perfekten, vollkommenen Vaters, der uns auch dann noch hilft, wenn wir eigentlich alles selber verbockt haben. Und der uns wieder aufhilft in unfassbarer Geduld. Unendlich ist sie nicht, weil klar, irgendwann kommt das Gericht, irgendwann ist Ende auf dieser Erde. Aber in scheinbar, also für ein Menschenleben unendliche Geduld, weil also wir leben 100 Jahre und dann geht es noch 1000 Jahre weiter vielleicht. Ne? Von daher, Gott ist nicht wie irdische Väter. Dann nochmal die Steigerung. Jesus hat neue Tatsachen geschaffen. Johannes, 1. Johannes, oh, ich habe das Kapitel vergessen, schade. 3 müsste es gewesen sein. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Also der bringt es nochmal mehr auf die Spitze. Das ist nicht nur ein Name, das ist eine Identität. Das ist, also der Sohn von Trump, ja, der hat Zugang zum wahrscheinlich noch mächtigsten Menschen auf der Erde. Der, wenn der sagt, du Papa, kannst du mal ein Gesetz für mich ändern? Ne? So, ich glaube, der Trump wird es machen. Ja? Andere vielleicht nicht, der Trump wird es wahrscheinlich machen. Ja? Was jetzt nicht unbedingt gut sein muss, aber ich will nur sagen, ja, bei Gott, wenn wir zu ihm gehen, er ist ja mächtig. Und das heißt, wir haben eine besondere Stellung. Ja, der Königssohn ist der Thronfolger ein Stück weit. Und die Bibel spricht davon, Offenbarung. Ja, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen. Die Mutter von, oh Mann, muss ich wieder nachlesen. Ich meine Jakobus und Andreas, wenn ich mich recht entsinne, oder Johannes und, wie heißt sein Bruder? Egal, ich muss wieder lesen, ihr merkt's. Kam zu Jesus, hat gesagt, Herr, lass sie mit dir auf dem Thron sitzen, lass sie mit dir herrschen. Weil die geblickt hat, das ist der König, der Könige. Das ist der Alleroberste. Und mit dem sind wir verbunden. Und so dürfen wir auch denken, wenn wir beten. Wenn wir beten und sagen, ja, Herr, ach ja, vielleicht könntest du ja, aber ich weiß ja, das interessiert dich eigentlich nicht. Dann beten wir eigentlich nicht mit dem richtigen Mindset. Gott hört uns zu, Gott möchte sowieso handeln, nicht immer wie wir wollen. Wir müssen dann schon flexibel sein, dass er vielleicht manchmal sagt, ja, machen wir, aber erst so und dann das. Ja, vertrau mir mal, ich sag dir, was du machen sollst, du machst es und dann wirke ich. Ja, aber durchaus so, dass er Interesse daran hat, uns zu helfen und er hat auch die Macht dazu, uns zu helfen. Er kann Dinge verändern. Übernatürlich im Verborgenen wirken und Dinge laufen zusammen und er führt und leitet uns. In der Bibel gibt es genügend Geschichten davon und jeder, der sagt, okay Gott, da will ich mich drauf einlassen, der wird erleben, dass Gott anfängt, Dinge zu bewegen. Da muss man natürlich online sein, hinhören, sagen, Herr, was soll ich machen? Welche Richtung? Links, rechts? Wo geht's lang? Soll ich es machen? Soll ich es nicht machen? Aber wenn wir das tun, werden wir erleben, wie Gott die Dinge formt und fügt. Wir sind seine Kinder. Und also wenn meine Tochter anfängt zu schreien, da denke ich gar nicht drüber nach, zack, laufe ich hin. Und zack, nehme ich sie auf den Arm. Ja? Ich habe mittlerweile sogar gemerkt, das fand ich dann ehrlich gesagt ein bisschen erschreckend. Ich habe gemerkt, ich nehme sie öfters auf den Arm und dann klar, dann hat sie vielleicht Bauchweh oder so und dann schunkelt man sie so ein bisschen und ich habe teilweise gemerkt, dass ich schon, wenn ich an sie denke und gar nicht auf dem Arm habe, anfange zu schunkeln. Und dann dachte ich so, ach, was ist jetzt los? Ja, das ist so intuitiv für mich und ich glaube, für Gott ist es noch viel intuitiver. Also der denkt da gar nicht drüber nach, ach, soll ich ihm jetzt mal helfen oder hat er jetzt selber Schuld und muss es halt jetzt ausbaden? Gott hilft immer auf irgendeine Art. Die Frage ist, wie? Ne? Manchmal ist natürlich die Hilfe auch das, was wir vielleicht nicht wollen. Manchmal müssen wir Dinge einsehen. Er ist ein Vater, er erzieht. Aber die Hilfe ist immer eine Hilfe. Gott wird uns nicht verwaist, hat Jesus ja gesagt, ich lasse euch nicht verwaist zurück. Sondern wir sind Kinder. Deswegen haben wir auch seinen Geist. Das kommt jetzt nochmal. Das ist jetzt wie Galater, wie Paulus es im Galaterbrief ausdrückt. Kapitel 4, Vers 6, weil ihr aber Söhne seid, also Töchter genauso, Ne, müssen wir ja heutzutage immer dazu sagen. Auch wenn ich jetzt nicht gendere, aber ich finde, das ist an der Stelle durchaus nötig, dass man das auch nochmal betont. Sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen. Den Geist Jesu. So als wären wir er. Ja? Der vollkommene Sohn in dem Fall auch. Ne? Nicht nur der vollkommene Vater, sondern auch der vollkommene Sohn. Sind wir ja alle auch nicht. Und trotzdem, stellvertretend durch sein Opfer, sind wir in seine Stellung als Sohn und Tochter Gottes gestellt. Und der ruft wiederum, aber Vater. Das heißt, der Heilige Geist möchte uns sogar dazu bewegen, Gott als Vater anzusprechen. Ist doch interessant. Gott gibt uns den Geist seines Sohnes, damit wir auch Söhne und Töchter sind und ihn auch als Vater anreden. Vertrauensvoll. Nicht nur Vater, ehrwürdiger himmlischer Vater, sondern aber Vater, Papa. Ich traue mich, dich anzugucken. Ich traue mich, meine Hände zu dir auszustrecken, damit du mich auf den Arm nimmst und mich trägst und mir hilfst und mich tröstest oder was auch immer. Das ist, was wir für einen Geist bekommen haben. Ein Geist der Kindschaft. Deswegen hat auch Jesus gesagt, wir müssen werden wie die Kinder. Wer nicht wird wie die Kinder, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie die Kinder, der kann nicht hineingehen. Warum? Weil ins Reich Gottes hineingehen heißt Kind Gottes werden. Wie kann ich Kind Gottes werden, ohne Kind zu werden? Geht ja nicht. Ist ja logisch. Das ist der Geist, den er uns gibt, dass wir vertrauensvoll wie ein Kind uns an ihn wenden. Auch da, wo die Umstände sagen würden, brauchst jetzt gar nicht mehr beten, das ist vorbei. Aber das Kind denkt so nicht. Das Kind denkt nicht, oh ja, ist ja alles vorbei, brauche ich Papa gar nicht fragen. Das Kind denkt sich, ja, Papa hat bestimmt noch eine Lösung. Ja, ich krieg's nicht hin, klar, aber vielleicht, Papa kann ja eigentlich alles, warum nicht? Ja? Oder Mama, in dem Fall natürlich auch. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Ja, das ist jetzt natürlich eine Stelle, die ist der Auslegung wirklich bedürftig, aber ich will es mal so fassen. Ich denke, für unsere heutigen Zwecke tue ich der Schrift da keine Gewalt an, wenn ich sage, jede Vaterschaft, also jeder Vater auf der Erde, ist eigentlich nur ein Abbild des Vaters im Himmel und ein unvollkommenes. Das heißt, messen, inwieweit ich wirklich Vater bin, muss ich mich daran, inwieweit bin ich wie Gott. Ja? Weil Gott ist der Inbegriff aller Vaterschaft. Er ist der Vater, schlechthin. Der wahre Vater. Und deswegen auch nochmal die Ermutigung. Ja? Ohne dass wir unsere Eltern dabei schlecht machen wollen, wir sollen sie ja ehren, sagt ja eines der Gebote. Aber wir dürfen durchaus identifizieren, wo war mein Vater, wo war meine Mutter anders als Gott? Wo sind da Schäden entstanden und wo möchte ich mit Gott jetzt anfangen, dran zu arbeiten? Wo möchte ich seine Liebe in mein Herz ausgegossen haben, damit ich ein besserer Vater sein kann als mein Vater? Und ich kann sagen, mein Vater war ein besserer Vater als sein Vater und ich bin ein besserer Vater als mein Vater. Und deswegen bin ich noch lange nicht vollkommen. Da ist immer noch eine ganze Menge Luft nach oben. Aber man kann ein besserer Vater oder eine bessere Mutter sein als die eigenen Eltern, auch wenn es sehr schwierig war. Mit Gottes Hilfe, indem wir uns heilen lassen an den Wunden und dann auch wieder Liebe geben können. Da, wo wir es bisher vielleicht nicht konnten. Vielleicht auch mal die Perspektive ganz interessant. Für Eltern, die merken, ich kriege das manches da nicht so hin mit meinen Kindern. Ich würde das gern besser können. Ich würde ihnen da gerne keinen Schaden zufügen, wo ich auch einen Schaden bekommen habe damals. Und ich schaffe es gar nicht. Gott ist die Antwort. Gottes Liebe, Gottes Vaterliebe bewirkt in uns, einfach ohne, dass wir darüber viel nachdenken müssen, wenn wir sie empfangen, bewirkt sie, dass wir es auf einmal auch wieder können. Weil Gott ist der vollkommene Vater und wenn er an uns wirkt, formt er uns zum Ebenbild. Und da kommen wir jetzt auch nochmal drauf. Die Auswirkungen der Vaterliebe Gottes. Epheser 5, 1. Seid nun Nachahmer Gottes. Okay, soweit ist ja irgendwie logisch. Wir sind aus Sicht der Welt ja hochreligiöse Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Kategorisierung zustimmen würdet, aber da wir wirklich glauben, was wir hier verkünden, sind wir hochreligiös aus Sicht der Soziologie. Dass wir Nachahmer Gottes sein sollen, ist irgendwie logisch. Aber hier, was steht da? Als geliebte Kinder. Ist doch faszinierend. Jesus selbst hat ja auch gesagt, ich tue nur, was ich den Vater im Himmel tun sehe. Also mit anderen Worten, jetzt verstehen wir, warum wir Nachahmer als geliebte Kinder sein sollen. Ja? Kinder machen ja alles nach. Es gibt ja auch diesen Spruch, ne? Es bringt nichts, Kinder zu erziehen. Sie tun ja doch, was sie dann bei einem sehen. Ne? Sie machen es ja trotzdem nach, auch wenn man sie erzieht. Und daran sehen wir schon, ja. Wir müssen Gott anschauen, geistlich gesehen, ja. Erleuchtete Augen des Herzens, Epheserbrief ist ja auch die Stelle, wo Paulus sagt, ich bete, dass Gott euch erleuchtete Augen des Herzens gibt, dass ihr erkennt die Höhe, Breite, Tiefe und so weiter. Ne? Also mit anderen Worten, wir müssen irgendwie geistlich was vernehmen von unserem Vater im Himmel und dann wird es uns dazu bringen, es nachzumachen. Bei Jesus ist das insbesondere interessant. Ne? Der Vater hat sich 12 Stämme erwählt, Jesus hat sich 12 Jünger erwählt. Der Vater ist mit denen 40 Jahre durch die Wüste gelaufen. Jesus war 40 Tage in der Wüste, hat gefastet. Also da gibt es sehr viele Parallelen, wo man wirklich sieht, Jesus hat echt nachgemacht, was sein Vater im Himmel gemacht hat, halt in klein zusammengeschrumpft auf ein Menschenleben. Ne? Gott kann natürlich 40 Jahre durch die Wüste wandern mit dem Volk. Gott hatte keinen Körper, der stirbt. Jesus hatte einen Körper, der altert, einen menschlichen Körper und dementsprechend war es zusammenkondensiert auf 40 Tage, aber da sind ganz viele Parallelen, die man immer wieder sieht. Auch mit der Braut, ne? Also aus Gottes Sicht, ganz oft wurde Israel als die Braut Gottes bezeichnet und dann auch die untreue Braut ja leider. Und dann bei Jesus, ne, da taucht es wieder auf in der Offenbarung, dass die Gemeinde die Braut Jesu ist, also auch er hat sich auch eine Braut erwählt und so weiter. Matthäus 5, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid. Weiter will ich gar nicht lesen, weil mir geht es um die fettgedruckten Worte. Ich weiß nicht, ob man es hier auch sieht, ja, einigermaßen, dass sie fettgedruckt sind. Da sieht man es ganz gut. Also, wenn wir Kinder unseres Vaters sind, dann werden wir seine Liebe empfangen und dann werden wir lieben. Was Gott hervorbringen will, ist Liebe. Und dann, das hat Michael ja auch mal hier schön gepredigt, ne, wir beginnen mal, dass wir uns selber auch wieder annehmen, ne, dass wir Liebe für uns selber zulassen. Wenn wir damit klarkommen, in Gott Vater-Mutter-Wunden, ne, wo wir vielleicht uns ungeliebt fühlten, geheilt hat, wenn wir uns selber wieder auch annehmen und lieben können, dann fangen wir an, unseren Nächsten zu lieben, also die, mit denen wir auch einigermaßen schon vorher klarkamen. Und dann, wenn wir das geschafft haben, dann fangen wir an, die Feinde zu lieben. Also wir sehen, da ist natürlich eine Steigerung drin, aber das Ziel, sagt Jesus ganz klar, hey, wenn ihr von Gott durchdrungen seid, wie ich, dann könnt ihr auch am Kreuz hängen, für die sterben, die euch gerade umbringen und noch für sie beten. Ja, wenn ihr diese Liebe so in Fülle habt, wie ich sie habe, dann könnt ihr das auch. Glaubt ja keiner von uns, dass er das aus eigener Kraft könnte wahrscheinlich. Hoffe ich. Also ich glaube es jedenfalls nicht über mich. Das, so viel steht fest. Ja? Da machen Leute schon weniger schlimme Dinge und ich bin auf 180. Also von daher, aber diese Liebe Gottes kann das verändern. Und das ist die Verheißung der Schrift. Ich möchte noch beten, das Lobpreisteam darf hochkommen, dass Gott uns diese Liebe ganz neu schenkt, dass Gott diese Liebe in unsere Herzen ausgießt. Einfach auch, weil es dann alles viel einfacher ist zu ertragen. Und ich glaube, die Zeiten, vor denen wir stehen, sind Zeiten, in denen brauchen wir viel Liebe, viel Geduld. Ja, es wird nicht besser momentan in diesem Land. Vielleicht wird es wieder besser, dann Halleluja, danke Jesus. Wenn nicht, dann brauchen wir umso mehr Gottes Liebe. Und Jesus, das ist mein Gebet, dass du uns umso mehr diese Liebe schenkst, dass du uns durchdrängst mit dieser Liebe, dass wir anfangen zu erleben, wie es uns prägt, dass wir sie anfangen zu spüren, dass wir merken, dass du uns magst, dass du für uns bist, dass du mit uns bist, dass du uns gebrauchen möchtest auf ganz natürliche Art, indem wir einfach dich anschauen und sehen, wow, so bist du, so gut, so treu, so bedingungslos liebevoll. Und dass es uns dahin bewegt, dass wir es auch werden. Und ich bete ganz besonders, dass du jetzt in der nächsten Zeit bei uns anstößt, dass du Wunden hochholst, Dinge, die uns als Kind wehgetan haben, die uns enttäuscht haben, die uns verletzt haben, dass wir sie dir abgeben können, dass wir sie loslassen können, dass wir vergeben können, dass wir deine Vollkommenheit der Unvollkommenheit unserer Eltern hinzurechnen können, dass wir sagen können, okay, das, was ich von ihnen nicht bekommen konnte, das gibst du mir und das nehme ich von dir und deswegen kann ich meine Eltern entlassen aus dieser Last, dass sie versagt haben und ja, wir alle versagen, auch unsere Eltern haben versagt, immer mal wieder. Aber danke für alles, wo sie nicht versagt haben. Danke für alles, was auch der Teufel nicht hat kaputt machen können an Ebenbildlichkeit. Wenn du bist der vollkommene Vater und unsere Eltern sind nur das Abbild. Und danke für all das Gute, das wir trotzdem noch von ihnen bekommen haben. Und ich bitte dich, dass du uns auch hilfst, unsere Eltern immer in Ehren zu halten, auf das wir lange leben, in dem Land, das der Herr, unser Gott, uns gegeben hat. Danke, dass du die Reise mit uns gehst, dass wir nicht allein sind und dass auch wenn wir nur so ein kleines Sandkörnchen im Getriebe dieser Welt sind, Herr, dass du so viel bewirken kannst durch uns und dass es dir darauf gar nicht ankommt. Danke, Jesus. Amen.